Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Arndt Reuning. Herzlich willkommen zu einer maritim geprägten Sendung. Ja, das Schicksal des Buckelwals in der Ostsee bewegt unser Land. Die private Rettungsaktion lässt sich rund um die Uhr im Livestream beobachten. Wir schauen heute auf eine Walart, die eigentlich in der Ostsee heimisch ist und mit welchen Problemen sie zu kämpfen hat. Außerdem geht es darum, wie lange Venedig noch sicher ist vom Hochwasser, das vom Klimawandel in Zukunft verstärkt wird. Doch zunächst schauen wir auf eine kalte Revolution in der Physik. Heute vor 40 Jahren haben zwei Forscher aus der Schweiz und Deutschland eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht. Einen keramischen Supraleiter, der nicht mehr bis knapp über den absoluten Nullpunkt gekühlt werden musste, damit er Strom ohne Widerstand leiten konnte. Und dafür gab es dann den Nobelpreis für Karl Alexander Müller und Johannes Georg Bednorz. Doch diese Technik kommt nur allmählich zum Einsatz. Einige konkrete Anwendungen wurden nun diese Woche in Berlin vorgestellt. Unter anderem ein Weltrekordkabel in einem Hamburger Aluminiumwerk. Frank Grotelüschen war für uns vor Ort.
Die Aluminiumhütte Trimet in Hamburg. Auf dem Firmengelände fallen drei Hallen auf, je 600 Meter lang, aber ziemlich schmal. Darin in Reih und Glied die Kernelemente für die Aluminiumherstellung.
Also Sie sehen hier 90 Aluminium-Elektrolyseöfen. Hier stellen wir aus unserem Erz Aluminiumoxid das Primäraluminium her. Die Anlagen laufen 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Also hier am Standort machen wir gut 350 Tonnen am Tag.
Erzählt Werkleiter Klaus Schweininger. Das Aluminium entsteht per Elektrolyse. Aluminiumerz wird durch Strom zerlegt. Heraus kommt reines, flüssiges Aluminium. Die Herausforderung?
Unser Erz, Aluminiumoxid, ist ein sehr, sehr stabiles Molekül. Damit das jetzt elektrochemisch passiert, muss ich eben eine ganze Menge Energie reingeben. Und genau das tun wir hier mit dem elektrischen Strom.
Und zwar viel Strom. Knapp 200.000 Ampere, etwa 1000-mal so viel wie beim Laden eines Elektroautos. In der Aluminiumhütte fließt dieser Starkstrom nicht durch Kabel, sondern durch Stromschienen. Schweiningers Kollege Chris Ludwig zeigt auf wuchtige Metallblöcke.
Ungefähr 2 Meter breit und Länge haben wir hier ungefähr 20 Meter. Also die Schienen wiegen auch schon ordentlich was. Wir haben natürlich da eine gewisse Verlustleistung, wo wir natürlich dann Betriebskosten haben.
Denn die Stromschienen haben einen Widerstand. Sie erwärmen sich bis auf 50 Grad und bewirken dadurch Verluste. Diese Verluste wollen die Fachleute reduzieren, indem sie eine 600 Meter lange Stromschiene ersetzen durch ein supraleitendes Kabel.
Also supraleitendes Material hat anders als konventionelle metallische Leiter eben den Vorteil, dass es keinerlei elektrischen Widerstand mehr hat. Und damit fallen diese Verlustleistungen von 2 MW, die wir bisher auf dem konventionellen Leiter haben, weitestgehend weg.
2 MW, 2 Megawatt, das entspricht dem Jahresverbrauch von 20.000 Menschen. Das soll das neue Kabel weitgehend einsparen und damit 8.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Basis des Kabels sind dünne, bandförmige Streifen aus einer Spezialkeramik. Dutzende davon werden in ein 35 cm dickes Rohr verlegt, in einer schraubenförmigen Anordnung. Aber damit der Supraleiter hier funktioniert, muss das Rohr mit verflüssigtem Gas auf 20 Kelvin tiefgekühlt werden, also minus 250 Grad Celsius, so Projektleiter Ludwig.
Ja, 2 Stufen, einmal Helium, einmal Stickstoff. Wir gehen jetzt auf 20 Kelvin mit Helium und das äußere Kälteschild ist bei 70 Kelvin.
Und wird mit Stickstoff gekühlt. Das ist kostengünstiger. Die Fachleute haben ihr Konzept schon geprüft an einem Teststand mit einem 1,5 Meter langen Keramikkabel.
Es war mehr oder weniger eine kleinere Anlage, um da einfach zu gucken, okay, funktioniert das mit der Stromtragfähigkeit?
Und das Ergebnis?
Positiv, Weltrekord. Von der Stromtragfähigkeit haben wir da den Weltrekord erreicht.
200.000 Ampere hat das Kabel ausgehalten, mitsamt Ein- und Ausleiten des Starkstroms, deutlich mehr als andere supraleitende Kabel. Ende des Jahres soll das 600-Meter-Kabel verlegt werden, im Frühjahr darauf soll es in Betrieb gehen. Durchaus ein Wagnis, denn keramische Supraleiter haben schwer zu beherrschende Materialeigenschaften. Und wie sie sich im rauen Industriealltag bewähren, dazu gibt es bislang nur wenig Erfahrung, sagt Klaus Schweininger.
Es gibt eine ganze Reihe von Studien zum Thema Dauerhaltbarkeit von Supraleitern, die haben wir uns sehr genau angeschaut. Und deswegen waren wir uns eben so sicher, dass wir sagen, wir treffen diese Investitionsentscheidung. Eine Garantie gibt ihnen niemand.
Und weil das Projekt nicht ohne wirtschaftliche und technische Risiken ist, wird es als Reallabor der Energiewende staatlich gefördert und vom Karlsruher Institut für Technologie wissenschaftlich begleitet. Die alte Stromschiene jedenfalls bleibt installiert, nicht zuletzt als Absicherung.
Frank Grotelüschen war das über ein rekordverdächtiges Supraleiterkabel in Hamburg. Aqua Alta, Hochwasser, damit kämpft Venedig seit jeher in der Winterszeit. Mittlerweile sind ja kostspielige Schutzsysteme installiert, um das Wasser aus der Stadt zu halten. Doch wie lange funktioniert das noch? Eine aktuelle Studie im Fachmagazin Scientific Reports beschreibt, wann diese Maßnahmen an ihre Grenzen stoßen durch den menschengemachten Klimawandel. Ja, und welche Entscheidungen stehen dann an? Dieser Frage ist Jan Tolzmann nachgegangen.
In Venedig kommt das Wasser nicht als Welle. Es steigt langsam und bleibt. Eine Studie im Fachmagazin Scientific Reports zeigt, der Schutz der Stadt hat Grenzen. Forschende haben durchgespielt, was passiert, wenn der Meeresspiegel weiter steigt und wenn heutige Maßnahmen an ihre Grenzen kommen und Entscheidungen getroffen werden müssen. Die prominenteste Maßnahme heißt MOSE, riesige Sperrklappen, die bei Hochwasser die Lagune vom Meer trennen. Das funktioniert noch. Aber es verschafft vor allem Zeit und wird immer öfter nötig. Der Ökologe Wolfgang Kramer von der Universität Marseille war an der Studie beteiligt und ordnet ein.
Wenn ich immer öfter die Lagune komplett abschließe zum offenen Meer, dann verhindere ich auch den Austausch von Wasser und von Organismen zwischen dem offenen Meer und der Lagune. Und dann verändere ich den ökologischen Gesamtzustand der Lagune.
Die Studie rechnet beim Meeresspiegelanstieg mit unterschiedlichen Emissionsszenarien und zeigt, spätestens ab rund 1,5 Metern dürfte das heutige System nicht mehr ausreichen. Wann diese Schwelle erreicht wird, bleibt in der Studie offen. Dann wären grundlegende Umbauten nötig. Alle Optionen haben ihren Preis für Natur, das Stadtbild oder das Leben in Venedig. Eine Möglichkeit, die Lagune vom Meer abzuschließen. Eine Art Wall würde einen kontrollierbaren, aber künstlichen Binnensee entstehen lassen. Eine weitere Maßnahme mit Ringdeichen, nur die Stadt von der Lagune abtrennen. Wolfgang Kramer.
Das wäre teuer, aber machbar. Aber es würde natürlich auch den visuellen Anblick der Lagune und die ökologische Situation radikal verändern, weil man nicht mehr an der Außenkante in der Innenstadt stehen könnte und über die Lagune schauen könnte, sondern da wäre schlicht eine Mauer oder ein Deich. Und das wäre natürlich eine schwer vorstellbare Lösung.
Und dann gibt es noch eine Option, über die niemand so gerne spricht. Rückzug, also der Wiederaufbau Venedigs im Hinterland. Irgendwann müssen diese Entscheidungen getroffen werden. Der Ökonom Jochen Hinkel von der Humboldt-Universität Berlin war ebenfalls an der Studie beteiligt. Er erklärt, was ein Rückzug und Neuaufbau der Stadt bedeuten würde.
Wenn man die irgendwo wieder aufbaut, dann wäre es wirklich eine reine Touristenattraktion. Die Leute werden ja nicht unbedingt dann in dieser neu gebauten Stadt wohnen. Man wird wahrscheinlich auch nicht die ganze Stadt woanders aufbauen, sondern man fokussiert sich eben auf einen Teil der Stadt und wird dann eben horrende Eintrittspreise verlangen, um halt die Touristen zu befriedigen.
Hinkel vergleicht die Option mit einer Art italienischem Disneyland. Die Studie macht deutlich, Venedig steht stellvertretend für viele Küstenstädte weltweit. Das Problem aller Maßnahmen ist der große Vorlauf. Die Planung dauert Jahrzehnte und kann leicht zweistellige Milliardenbeträge verschlingen. Und mit jedem weiteren Anstieg des Meeresspiegels wird der Spielraum kleiner. Wie schnell es zu solchen Szenarien kommt, hängt davon ab, wie stark der Meeresspiegel steigt. Mojib Latif vom Geomar in Kiel war nicht an der Studie beteiligt. Der Ozeanograf ordnet ein.
Das Problem ist natürlich die große Unsicherheit beim Meeresspiegelanstieg und deswegen kann man eben auch nur in solchen Szenarien rechnen. Aber die Autoren sagen eben auch selbst, dass jetzt innerhalb der nächsten paar Jahrzehnte eigentlich nicht mit einem katastrophalen Anstieg der Meeresspiegel zu rechnen ist.
Klar ist aber auch,
dass es keine Perspektiven gibt, die ohne solche radikalen Maßnahmen auskommen. Das heißt, anders gesagt, wenn ich weiter darauf setze, dass die Emissionen steigen und dass kein ernsthafter Klimaschutz betrieben wird, dann habe ich effektiv Venedig in seiner heutigen Form abgeschrieben, und zwar das noch während des 21. Jahrhunderts.
In Venedig kommt das Wasser nicht als Welle. Es steigt langsam und bleibt. Noch ist Zeit zum Handeln. Wie lange, bleibt offen. Was heute gebaut wird, entscheidet über die nächsten 300 Jahre.
Venedig und sein zukünftiger Hochwasserschutz, beschrieben von Jan Tolzmann. Und von der Adria hüpfen wir nun in die Ostsee. Dort wird heute die private Rettungsaktion für den Buckelwal fortgesetzt, der dort gestrandet ist. Ich hoffe natürlich, dass der Wal es schafft und dass er noch ein langes Leben vor sich hat. Doch währenddessen geht das Sterben weiter bei den Schweinswalen, die dort verbreitet sind. Das sind delfinähnliche Zahnwale, 2 bis 2,5 Meter lang. Und ja, bevor sich das, ich sag mal, Aufmerksamkeitsfenster wieder schließt, möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, auf deren Situation zu blicken. Und dazu habe ich vor der Sendung gesprochen mit Dr. Britta Knefel-Kamp. Sie leitet die Abteilung Meeresnaturschutz am Bundesamt für Naturschutz BFN. Frau Knefel-Kamp, was weiß man denn über die Zahl der Schweinswale, die zurzeit in der Ostsee leben?
Ja, der Schweinswal ist ja die einzige heimische Walart in unseren Gewässern. Und es ist tatsächlich so, wir haben 2 Populationen in der Ostsee. Einmal die Beltsee-Population, einmal die Population der zentralen Ostsee. Und bei beiden Populationen sind negative Trends zu verzeichnen. Die Population der zentralen Ostsee ist sogar akut vom Aussterben bedroht.
Also die Schweinswalbestände zeigen einen negativen Trend auf. Woran liegt das denn? Was sind die Stressoren für diese Tiere in der Ostsee?
Da müssen wir einmal zwischen den direkten Stressoren oder Hauptgefährdungen und den indirekten unterscheiden. Einerseits sind die Schweinswale direkt beeinträchtigt durch Beifang in Stellnetzen, durch Unterwasserlärm, Dauerlärm oder auch Impulsschall, wo sie auch dran sterben können. Es gibt Schadstoffe, die über die Luft, über Flüsse eingetragen werden oder auch durch versenkte Munition im Wasser vorhanden sind. Aber es gibt eben auch die allgemeine Belastung des marinen Ökosystems durch zu hohe und nicht natürliche Nährstoffkonzentrationen, durch den Klimawandel, durch Überfischung, wodurch die Beuteverfügbarkeit verringert ist. Und all diese Stressoren wirken zusammen auf die Schweinswale.
Schauen wir doch nochmal auf den ersten Punkt, auf die Stellnetze. Wo genau ist da das Problem?
Da ist das Problem, dass die Schweinswale sie nicht wahrnehmen können. Die Stellnetze sind aus so dünnem Nylonmaterial, dass die Wale, die ja nicht mit den Augen sehen, sondern akustisch sehen, über Schallwellen diese Nylonmaterialien gar nicht wahrnehmen können.
Gäbe es da Möglichkeiten, akustische Marker quasi anzubringen, sodass die Stellnetze sichtbar werden für die Wale?
Ja, es gibt sogenannte Pinger, die man an Stellnetzen installieren kann. Die erzeugen aber auch zum Teil einen Gewöhnungseffekt. Und gerade in Bereichen, wo sich die Schweinswale auch fortpflanzen, möchten wir natürlich gerne auch den Lärm reduzieren. Es gibt deswegen noch weitergehende Möglichkeiten in Richtung alternativer Fanggeräte oder modifizierter Fanggeräte, indem man die Netze mit Perlen versieht und sogenannte Perlennetze erstellt. Und diese Perlen, die dann momentan noch händisch eingeflochten werden, die reflektieren dann den Schall und dadurch wird das Netz dann wie eine Mauer sichtbar für den Schweinswal.
Aber das ist nicht der einzige Grund für den Rückgang und das Problem scheint mir doch sehr komplex zu sein. Gibt es irgendwie eine Universallösung? Was ließe sich unternehmen gegen das langsame Verschwinden der Schweinswale in der Ostsee?
Ja, es gibt verschiedene Ansätze. Also einerseits müssen wir das Monitoring eindeutig verbessern. Die Zahlen für die zentrale Population, die sind tatsächlich von 2013. Also wir wissen gar nicht, wie viele Tiere aktuell wirklich noch von dieser Population vorhanden sind. Wir müssen also ein Monitoring durchführen, die Vorkommen genauer analysieren, schauen, wie wandern sie im Jahresverlauf. Und das können wir nicht alleine als Deutschland tun. Das müssen wir gemeinsam auch mit den Anrainerstaaten machen. Und es gibt weitere konkrete Maßnahmen, die wir als Bundesamt für Naturschutz schon weiter versuchen umzusetzen. Neben den Perlennetzen, die in einem unserer Projekte entwickelt wurden, gibt es eben die akustischen Warnsysteme, die noch weiterentwickelt werden müssen. Aber auch der Unterwasserlärm ist ein massives Problem, beispielsweise bei Sprengungen oder bei Rammungen von Offshore-Windparken. Dort gibt es das sogenannte Schallschutzkonzept des Umweltministeriums. Das legt schon ganz klar Grenzwerte fest und diese Grenzwerte müssen dann auch durch Schallminderungsmaßnahmen eingehalten werden. Aber auch der Dauerschall durch beispielsweise die Schifffahrt ist natürlich eine Belastung. Und da sind wir als Bundesamt für Naturschutz auch direkt dran beteiligt, dort Möglichkeiten zu finden, um die Schallbelastung zu minimieren.
Ja, die Ostsee wird sehr intensiv genutzt von uns Menschen und sie ist ja mittlerweile gar kein Naturraum mehr, sie ist eher so eine Art Industriegebiet. Ist das vielleicht einfach der falsche Ort für die Schweinswale? Haben die dort tatsächlich eine Überlebenschance?
Naja, die Ostsee ist erstmal die Heimat für die Schweinswale und wir Menschen haben natürlich ein berechtigtes Interesse, auch die Ostsee zu nutzen. Nur die Nutzung muss naturverträglich gestaltet werden. Und da sind wir als zuständige Naturschutzbehörde auch mit den Nutzerressorts, mit der Wirtschaft im Austausch, wie diese Nutzung naturverträglich gestaltet werden kann. Woran die Schweinswale wirklich sterben, das ist tatsächlich sehr schwer zu analysieren, weil die Schweinswale meistens tot an Land gespült werden. Wir können oftmals nur einen verwesten Kadaver registrieren, wo wir gar nicht mehr die Analyse durchführen lassen können, woran der Schweinswal gestorben ist. Aber es gibt auch zahlreiche Fälle, da wurde nachgewiesen, dass Schweinswale durch Beifänge gestorben sind oder auch durch ein akustisches Trauma, eben durch solch ein Impulsschallereignis. Aber das kommt leider in den seltensten Fällen vor, dass wir das wirklich analysieren können.
Wir sehen ja gerade, dass das Schicksal von Walen oder von einem ganz speziellen in der Ostsee viele Menschen bewegt. Würden Sie sich das wünschen, dass sich dieses Engagement auch in Zukunft fortsetzen könnte, wenn es darum geht, das Leben der Schweinswale zu retten?
Auf jeden Fall. Also ich bin bekennende Meeresnaturschützerin und mir liegt das gesamte marine Ökosystem am Herzen, nicht nur einzelne Tiere oder Artengruppen. Ich würde mir wünschen, dass die im Meer vorkommenden Arten und Lebensräume durch unsere wirtschaftliche Nutzung keine negativen Beeinträchtigungen haben.
Wo sehen Sie denn noch große Hürden in Zukunft, wenn es um den Schutz von Schweinswalen in der Ostsee geht?
Also der Schutz umfasst ja nicht nur das Monitoring, sondern auch die Umsetzung von Maßnahmen. Und das ist allgemein erstmal teuer, weil es auf dem Meer stattfindet. Teuer, weil wir immer Schiffe benötigen. Weil wir aber andererseits auch Experten benötigen, die die Analysen durchführen können, die Maßnahmenentwicklungen durchführen können. Das kostet Geld, das kostet Personal und beides muss dem Naturschutz allgemein, dem Meeresnaturschutz in diesem Fall im Speziellen zur Verfügung stehen.
Sagt Dr. Britta Knefelkamp vom Bundesamt für Naturschutz BFN. Und damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Michael Stang. Und da geht es gleich zu Beginn um eine Bedrohung für unsere schützende Ozonschicht.
1989 trat das Montreal-Protokoll in Kraft. Seither sind verschiedene Stoffe verboten, die der Ozonschicht schaden, etwa FCKW. Davon ausgenommen sind einige Gase, die als Rohstoffe in der Chemieindustrie benötigt werden. Nun zeigt eine Studie im Fachblatt Nature Communications, dass Produktion und Freisetzung dieser ozonabbauenden und klimaschädlichen Industriegase in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zugenommen haben. 3-4% der produzierten Mengen von Tetrachlorkohlenstoff und anderen ozonschädigenden Stoffen gelangen dadurch inzwischen in die Atmosphäre. 1980 waren es nur 0,5%. Wird dies nicht eingedämmt, könnte sich die Erholung der irdischen Ozonschicht um 7-10 Jahre verzögern. Da diese ozonschädlichen Verbindungen zudem als Treibhausgase wirken, heizen sie auch das Klima auf.
Paläontologen entdecken einen riesigen Saurier in Patagonien.
Ein deutsch-argentinisches Forschungsteam hat in Argentinien die 155 Millionen Jahre alten Überreste eines bislang unbekannten Langhalssauriers ausgegraben. Im Fachblatt PeerJ werden die Fossilien der neuen Art Bicaracosaurus Dinoideae zugerechnet. Langhalsfunde aus dem Jura der Südhalbkugel der Erde sind selten. Das neue Fossil trägt daher zum besseren Verständnis der Evolution dieser riesigen Pflanzenfresser auf dem südlichen Kontinenten bei. Langhalssaurier verfügten über massige Körper, lange Hälse und Schwänze, ihre Köpfe hingegen waren winzig. Zu diesen Sauropoden gehören die größten bekannten Landtiere überhaupt, mit einer Körperlänge von bis zu 40 Metern. Bekannteste Vertreter sind Diplodocus und Brachiosaurus.
Eine Studie zeigt, was beim Placebo-Effekt im Nervensystem passiert.
Der Placebo-Effekt kann effektiv gegen Schmerzen helfen, da er mehr ist als nur ein psychologischer Effekt. Denn bereits die Erwartung einer wirksamen Behandlung sorgt schon dafür, dass körpereigene Opioide ausgeschüttet werden. Die daran beteiligten neuronalen Schaltkreise waren bisher unbekannt. Diese hat nun ein Team von der Universität von Kalifornien in San Diego aufgeklärt, und zwar an Mäusen, heißt es im Fachblatt Neuron. Die Ergebnisse könnten dazu beitragen, dass der Placebo-Effekt bei der Therapie künftig gezielt aktiviert und als natürliche Methode der Schmerzlinderung genutzt werden kann.
Ein Team kartiert die Röntgenemissionen des Sonnensystems.
Mithilfe des Weltraumteleskops E-Rosita ist es Forscherinnen und Forschern des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik gelungen, das durch unser Sonnensystem verursachte Röntgenleuchten herauszufiltern und dessen Einfluss auf den sogenannten weichen Röntgenhimmel aufzuzeigen, also Strahlung bei niedrigen Röntgenenergien unter einem Kilo Elektronenvolt. Die Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig es ist, bei der Analyse von Röntgendaten die Vorgänge im Sonnensystem zu berücksichtigen, heißt es im Fachmagazin Science. Die Aufnahmen zeigen unter anderem, wie sich Röntgenemissionen mit dem Sonnenzyklus verändern und warum das Strahlungsmuster einer Spirale gleicht.
Junkfood in der Jugend führt häufig zu Übergewicht.
Im Fachblatt PLOS ONE präsentiert ein Team aus Äthiopien die bislang größte Meta-Analyse zu den Risiken durch ultrahochverarbeitete Lebensmittel. Die Forschenden der Gondar-Universität hatten 23 Studien aus 16 Ländern ausgewertet. Darin enthalten waren die Daten von mehr als 150.000 Jugendlichen. Ein zentrales Ergebnis lautet, wer sich häufig von Fastfood und Co. ernährt, ist schon in jungen Jahren mit einer 63% höheren Wahrscheinlichkeit übergewichtig.
Neandertaler-Babys waren offenbar sehr groß.
In der bekannten archäologischen Fundstätte Armut in Israel hatten Archäologen in den 1960er und 1990er Jahren mehrere Neandertaler-Skelette ausgegraben. Darunter befand sich mit Armut 7 das vollständige Skelett eines gut 6 Monate alten Neandertaler-Säuglings. Die Altersbestimmung wurde über das Zahnwachstum vorgenommen. Ein internationales Team hat nun diese rund 50.000 Jahre alten Gebeine mit den Knochen von ähnlich alten Homo sapiens-Kindern verglichen. Demnach zeigte das Neandertaler-Baby ein ungewöhnlich schnelles Wachstum, heißt es im Fachblatt Current Biology. Die Knochen und das Gehirn des Neandertaler-Babys waren viel größer, vergleichbar mit einem heutigen Kind, das schon über ein Jahr alt ist.
Sternzeit, 17. April. Die hellste Sternexplosion am Himmel. In der Nacht des 15. Rajab erschien nach Sonnenuntergang im Osten ein Stern. Er war 4-mal heller als die Venus und etwas länglich. So berichtet der jemenitische Gelehrte Al-Yamani über eine Supernova, die vor 1020 Jahren am Himmel aufgeflammt ist. Der neue Stern sah aus, als sähe man ihn durch bewegtes Wasser. Er stand fest am Himmel und blieb 2 Monate lang gleich hell. Die Supernova im Sternbild Wolf stand für den Astronomen tief am Himmel. Vermutlich führte die Luftunruhe dazu, dass sie flackernd und etwas ausgedehnt erschien. Die Beobachtung im Jemen ist die erste überlieferte dieser Sternexplosion. Einige Wochen nach der Entdeckung Al-Yamanis in Sana'a bemerkten auch Beobachter in Ägypten, Asien und Europa die Supernova. Vermutlich war es das hellste stellare Objekt, das in der Menschheitsgeschichte am Himmel zu sehen war. Damals wusste niemand, was es damit auf sich hat. Heute ist klar, dass es sich um eine gewaltige Explosion in etwa 7000 Lichtjahren Entfernung handelt. Dort sind offenbar 2 weiße Zwerge kollidiert. Die Überreste sind bis heute zu sehen. Wie Röntgen- und Radiobeobachtungen zeigen, bilden die Explosionstrümmer eine wunderschöne Kugel, die mehr als 15 Lichtjahre groß ist und sich weiter ausdehnt. Zuletzt war vor mehr als 400 Jahren eine Supernova mit bloßem Auge am Himmel zu sehen. Die nächste ist überfällig. Ihr Explosionsblitz rast bestimmt schon durch die Milchstraße. Wenn wir Glück haben, kommt er bald bei uns an. Vielleicht gerade jetzt.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Mehr Themen aus der Welt der Wissenschaft finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.